Die Gegensprechanlage.
Spielen zum Massenmedium wurde, hauptsächlich dann durch die PlayStation 1, die dann wegen dem Datenträger CD natürlich, die Spiele waren leicht zu kopieren und somit hat sich halt die PlayStation 1 unheimlich schnell ausgebreitet, weil einfach die Software frei verfügbar war. Durch kleine Eingriffe, Modifikationen am Endgerät letztendlich selber, sprich es musste einfach nur ein Chip eingebaut werden. Dadurch waren Importspiele, also Ländercode beschränkte Spiele und natürlich auch selbstgebrannte CDs lesbar mit der PlayStation, und als dann die Brenner letztendlich erschwinglich für jeden waren, war dann die PlayStation letztendlich auf der ganzen Welt verbreitet und hatte natürlich auch andere kleinere Konsolenhersteller ganz schön in die Bredouille gebracht. Also der zeitgleich gestartete Saturn zum Beispiel von Sega, der den Markt letztendlich nie in der Form erreicht, wie er ihn hätte erreichen können. Technisch genau gleichwertig mit der PlayStation. Aber es war halt Sonys großer Name im Heim-Entertainment-Bereich, der dafür gesorgt hatte, dass es so schnell halt in aller Munde war und auch von jedem gespielt wurde. So. Das waren eigentlich jetzt so die Zeit, wo ich dann halt auch gemerkt habe, die Jungs wurden älter, es wurde alles professioneller, die Leitungen wurden schneller, es gab mehr Interesse. Und dadurch ging auch zwangsläufig irgendwann dann auch los, dass so mit solchen Spielen gehandelt wurde. Also das Trading in klassischer Form quasi sich von einem Ranking-System hin zu einem kommerziellen System verwandelt hatte.
Get ready to fuck! You fuckers, fucker! You fucker! Don't you fucking look at me!
Also ihr wart schon einer von den Ersten. In welchem Zeitraum fing das an? Wann ging das los? Wie habt ihr gearbeitet?
Also ich kann das so festmachen an ein, zwei Begebenheiten. Also ich war mit 16 in Neuseeland für dreiviertel Jahr, und als ich in Neuseeland war, wurde ich quasi angerufen da von meinen Freunden in Stuttgart, und die das halt über Blueboxing zum Beispiel halt gelöst hatten, sprich halt, also die Telefonate waren umsonst. Damals waren 10-Minuten-Telefonate nach Neuseeland, von Deutschland aus war schon jenseits des Schülerbudgets, und insofern wurden da halt schlichtweg die Leitungen freigeschalten, um halt Ferngespräche kostenlos führen zu können. Daran kann ich zum Beispiel festmachen, also wir sprechen von Ende der 80er, Anfang 90er Jahre, und natürlich am ersten Bust, den ich so mitbekommen habe. Das war dann auch der erste Bust, glaube ich, der es insgesamt in dem Bereich in die Tageszeitungen geschafft hat. Der war hier in Stuttgart, da ging es dann um eine ganze Menge Boards, auf denen Daten lagen, da wurde im Endeffekt die Szene gesprengt, über Insider wurden zu Outsider, nennen wir es mal so. Die PlayStation kam 93, 94, 92, schwer zu sagen, ich glaube 93 kam die PlayStation, also wir sprechen hier von der Generation, die quasi groß geworden ist mit dem Schneider C4, oder wie er hieß, und dann halt C64, Amiga, also die ab Mitte der 80er Jahre quasi zu Hause sich mit Computern beschäftigt haben.
Out of control!
Und hat sich das jetzt für dich professionalisiert noch, um dich rum auch, das Feld?
Das Feld hat sich schon professionalisiert, weil natürlich die Leute, zu denen ich persönlich Bezug habe, weitestgehend natürlich heute noch irgendwie involviert sind. Also muss man pauschal so sagen, der eine wird halt Programmierer, der andere modifiziert vielleicht immer noch Konsolen und beschäftigt sich mit Import von Spieleaccessoires, also oder Spiele-Gimmicks oder Zubehör und verkauft es über eBay. Und der dritte ist halt zum Firewall-Experten geworden oder wie auch immer. Also die sind alle schon noch da dran an der ganzen Sache. Aber es gab auch verschiedene Punkte innerhalb von der Bewegung, wo halt dann die Leute auch ausgestiegen sind. Zum Beispiel halt die Kommerzialisierung des Tradens, also dass halt letztendlich irgendwann Gelder geflossen sind, wenn Daten irgendwie schnell sich von A nach B bewegen in einer gewissen Quantität halt so, was davor nicht der Fall war. Oder hat eigentlich so angefangen, man saugt eine Datei und dann sichtet man die Datei und guckt, ob die gut ist, und dann probiert man die Datei in der Regel auch aus. Also man spielt das Spiel auf der Konsole, auf dem Computer, wie auch immer. Aber irgendwann kam der Punkt, wo letztendlich die Daten verschoben wurden. Also Leute haben bloß noch Daten von A nach B geschoben, ohne sie überhaupt sich anzugucken, zu prüfen und zu spielen. Also und letztendlich, das waren so einzelne Verfallsprozesse, die in der Szene, die einem dann halt auffallen. So, das heißt, da haben dann schon alle 2-3 Jahre gewisse Sachen, die stattgefunden haben, dafür gesorgt, dass die Szene sich halt verändert, neue Gesichter bekommt und dadurch natürlich auch wieder undurchsichtiger wird für andere Leute. So.
Also die Szene hat sich natürlich verändert, aber wie hat sich auch der Spielemarkt verändert? Hat er sich parallel dazu verändert? Also was angeboten wird, was gemacht wird, was gebaut wird, was gehandelt wird? Und
also heute ist es so, dass alles gehandelt wird. Was es an elektronischen Daten gibt, wird auch gehandelt im Netz. So. Mhm. So. Und wird von A nach B verschoben. Nach wie vor gibt es auch Rankings, die sind dann halt genrebezogen. Also es gibt nach wie vor halt Gruppen, die halt Spiele cracken und die halt dann recht schnell nach dem Release-Date oder vielleicht noch vor dem Release-Date irgendwelche Beta-Versionen ins Netz stellen. Dafür gibt es nach wie vor gewisse Ranking-Systeme, wo halt dann Gruppen gewisse Vorreiterpositionen einnehmen. Das hat sich letztendlich auch auf den Filmmarkt übertragen, wo das dann auch so war, dass einzelne Gruppen halt dann, oder auch immer noch so ist, einzelne Gruppen Filme posten, wobei wie jeder mitbekommen hat, natürlich jetzt die ersten großen Busts in der Form stattgefunden haben, als dass tatsächlich Leute, die halt Filme aus dem Internet gesaugt haben und sich angeschaut haben, dann auch vor Gerichte gezogen werden. Also das passiert jetzt immer verstärkter. Auch wurden jetzt erstmalig im großen Stil Gruppen gebastelt, die Filme aufgenommen hatten oder Filme kopiert hatten. Es wurde im Spiegel groß darüber berichtet, in erschreckender Art und Weise. Aber letztendlich wird es schon Einfluss auf die Szene haben. Die Frage ist, inwieweit der Gesetzgeber da jetzt halt hinterherkommt, halt die Gesetze zu machen, die halt dann überhaupt irgendwelche Eingriffsmöglichkeiten zulassen.
10 years! 10 years, pal! In a cell with a gorilla! With a psycho gorilla!
Erzählt, und zwar, dass hier, also gerade von Süddeutschland oder von Stuttgart aus, also auch hier so dieser Kreis einfach, dass das auch die ersten waren, die die Spiele gecrackt haben, während die dann in Japan also so weiterentwickelt worden sind, wenn ich mich richtig erinnere. Also
es ist halt so, dass in Deutschland und in Holland sehr früh der Computer wie der C64 vorhanden waren und auch mit denen gearbeitet wurde. Das war schon ein bisschen ein Hype, der hier stattfand. Und der Unterschied ist ja der, dass bei uns halt die Automaten halt nicht so verbreitet waren. Also wir hatten in Europa halt nicht die Masse an Automaten-Spielen, wie sie halt zum Beispiel in Japan vorhanden ist. Und deswegen wurden die halt auf dem C64 moduliert und da halt gespielt. Also wurden halt dann auch von den Firmen für solche Systeme herausgegeben. Aber nichtsdestotrotz war da halt dieser Computer und wenn er schon da steht, dann beschäftigt man sich halt auch damit. Und dadurch ist ganz früh natürlich ein Faible für Programmieren an sich entstanden bei einer gewissen Generation, die sich halt ziemlich schnell damit auseinandergesetzt hat. Die wurden dann auch gefüttert durch die richtigen Spiele, die es natürlich gab und die richtigen Programme, die eben auch in der Form ziemlich schnell verfügbar waren, beziehungsweise nicht verfügbar waren und deswegen die Notwendigkeit war, sich selber damit zu beschäftigen. Also es gab halt einfach keine nicht arg viel Ressourcen, das heißt, was man machen wollte, musste man eigentlich selber programmieren. Insofern kam keiner drumherum. Und so kam halt diese Beschäftigung mit den Computern und dadurch auch ein gewisses Grundstock an Wissen, was es später halt der europäischen Szene ermöglicht hat, da in gewisser Weise, was das Cracken von Spielen angeht, eine Vorreiterposition einzunehmen, auf jeden Fall.
When I look at you lately, I just want to smash your face in.
Also weil heute sind ja noch mehr Märkte einfach angeschlossen, also die es davor nicht gab einfach. Also nicht nur ein europäischer, sondern heute ist es ja eher so, dass da noch, was weiß ich, dieser südasiatische Markt mit dazukommt, dann eben noch der amerikanische Markt noch viel stärker mit reinkommt. Also
ist halt super schwer zu sagen, weil letztendlich diese aufdoktrinierte Marktdominanz, die irgendwie halt gepusht wird, also insofern, als dass gewisse Produkte und gewisse Neuentwicklungen und gewisse Trends quasi der jungen Konsumgruppe, die kommt da ja nicht dran vorbei. Das heißt, die konsumiert die. Das heißt, letztendlich ist gar nicht mehr möglich, irgendwie die wahren Motivlichkeiten und Spielmotivationsgründe irgendwie herauszufiltern, weil letztendlich als großes Topic überall die gleichen Themen existieren. Ja, also den neuen Spider-Man-Film, den guckt jeder und das Spiel spielt auch jeder und das Spiel gibt es ja auch auf jeder, mittlerweile gibt es ja auch die Spiele auf allen Konsolen quasi, also bloß noch Nintendo hält sich letztendlich halt manche Spiele exklusiv oder auch im Großen und Ganzen die marktführenden Spiele gibt es auf allen Konsolen. Tatsache ist nur, dass die Spielekultur letztendlich in Ländern wie Japan sich durchaus von unserer unterscheidet, also wir wundern uns sicherlich immer wieder über die möglichen Gimmicks, die bei uns auf den Markt kommen, sei es jetzt die Hüpfmatte von Nintendo oder die Rassel oder die Bongo-Trommeln oder iToy oder wie auch immer. In Japan dann das ein ganz normales Family Entertainment und das jetzt auch mal der Familienvater sonntags mit seiner Angel vom Dreamcast und angelt. Also das ist da halt eine andere Tradition, inwieweit die sich begründet und wo die herkommt, das würde jetzt vielleicht ein bisschen zu weit führen, aber Tatsache ist nur, dass immer noch Spiele teilweise halt in japanischer Version schneller laufen und dass es da auch eine große Masse an Spielen gibt, mit denen sich hier keiner auseinandersetzen würde und die keinen interessieren würden, die so absurd sind und die sicherlich in anderen Spielekultur und Spieletraditionen irgendwie begründet sind. Aus einfach einem viel größeren Stellenwert, auch so Dinge wie Tamagotchi und die ganzen Accessoires, Spiele-Accessoires, die es gibt. Also Mittlerweile gibt es da Automaten, die hängen da halt neben der Schule oder beim Bäcker und da können sich halt in der großen Pause die Schüler halt neue Items für ihr Tamagotchi auf ihr Handheld laden halt so. Das ist bei uns halt noch nicht so weit. Mhm. So. Die Frage ist auch, ob das jemals kommt, ja, aber wenn man sieht irgendwie, was neue Branchen für ein Geld macht mit Handy, mit Handy-Applikationen, und das ist ja alles im Endeffekt ein Topf, also auch so Spielchen auf dem Handy, das ist ja jetzt keine Programmierkunst in dem Sinne, das sind ja einfach nur kommerzielle Applikationen, die halt im Endeffekt einem gewissen Trend folgen, aber also wenn man sieht, was da für ein geschätztes Volumen in den nächsten Jahren auf uns zukommt, und wenn man weiß, dass Firmen wie zum Beispiel EA Sports nach Oracle und Microsoft der drittgrößte Softwarehersteller der Welt überhaupt ist, dann kann man sich schon vorstellen, dass der Spielemarkt sich noch radikal entwickeln wird. Wobei sicherlich ein Wechsel stattfinden muss, was so viel heißt wie von reinem Entertainment wird es halt natürlich mehr zu Edutainment und so weiter. Also es wird mehrere Formen annehmen und all die Technik, die heute die jungen Generationen Jahr für Jahr ausprobieren, all die neuen Abläufe, das sind im Endeffekt kann man ja auch als Testläufe für zukünftige Adult-Applikationen irgendwie sehen. Aber inwieweit es irgendwie von Einrichtungen verfolgt wird überhaupt, diese Idee, weiß ich auch nicht genau. So.
Jetzt ja auch so ein bisschen eine marktbeobachtende Rolle ein, also auch jetzt durch deine Arbeit mit dem Intro-Magazin zum Beispiel oder auch wenn du jetzt beobachtest oder dokumentierst, also wie das Ganze auch auf Hochschulebene einfach eingerichtet wird, also jetzt wie in der Schweiz zum Beispiel.
Ja.
Was beobachtest du jetzt gerade? Also?
Ja, was ich jetzt endlich beobachte, ist natürlich, dass sicherlich jetzt auf akademischer Ebene versucht wird, dem irgendwie Tribut zu zollen, indem halt Studiengänge angeboten werden, die das alles zum Thema haben. Also zum Beispiel als Überbegriff jetzt Game Design, wieder halt in Zürich. Wobei mir auffällt, dass da von vornherein natürlich auch eine gewisse Schnittstelle und Schnittmenge zur Industrie gesetzt wird, also tatsächlich zur kommerziellen Verwertung. Und ich nicht weiß, ob das jetzt tatsächlich alles ist, mit dem man sich jetzt im Rahmen von Game-Kultur im Allgemeinen beschäftigen sollte.
We haven't much time.
Weil man kann ja durchaus auch kritisch Spiele hinterfragen und auch eine gewisse Verpflichtung auch haben als Akademiker oder als Theoretiker zu überlegen, inwieweit Spiele vielleicht doch auch Verantwortung haben für das, was manchmal halt passiert, wie zum Beispiel jetzt halt das Massaker von Erfurt oder die Verfettung unserer Kinder oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das überhaupt thematisiert wird. Ich meine, unsere Spiele haben mittlerweile eine Qualität, die durchaus als virtueller Krieg bezeichnet werden kann. Also Spiele wie Far Cry oder wie sie alle heißen mögen, die sind auf einem Niveau, da kämpfen 60, 70, 80 Leute gegeneinander in einem Multi-User-Dungeon irgendwie und spielen strategisches Zurückschlagen von russischen wahnsinnigen Diktatoren oder historisch pseudo-gefakten Schlachten um die Burg Wolfenstein oder halt virtuellen Monsterwelten in Doom oder was weiß ich halt so. Ja. Insofern ist es schon interessant zu hinterfragen, welche Verantwortung hat so ein Studiengang auch. Also sprich, inwieweit wird daran gedacht, dass halt Leute, die heute spielen, halt erwachsen werden zum Beispiel. Ich habe nicht die Verpflichtung als Entwicklergemeinde sozusagen, nicht auch dafür zu sorgen, dass die nach der Zeit, wo sie sich sinnvollerweise mit Mario Kart oder Counter-Strike beschäftigen, für die nicht dann fortführende Möglichkeit gibt, auf der Ebene ihre bis dahin an erworbenen und antrainierten Skills halt auch zu nutzen, aber halt nicht innerhalb von einem Spielerahmen, der dann in der Altersgruppe von vielleicht, sagen wir mal, 13 oder 15 bis 20 entspricht, sondern ihres Alters entsprechend. Mhm. Also inwieweit können diese Skills genutzt werden? Inwieweit erspart es Zeit in der Ausbildung mit modernen Medien? Wie kann man das verbinden und so weiter und so fort? Das sind eigentlich die Fragen, die mich viel mehr interessieren, weil dass die großen Entwicklerfirmen letztendlich weitaus bessere Spiele entwickeln werden, als es auf den Unis stattfindet, ist ja auch klar, weil die Entwicklung ja einfach da ist und auch weil die Erfahrung da ist und die Erfahrungswerte da sind. Insofern glaube ich, ist es so diese Sehnsucht nach der großen neuen Killer-Applikation, von der alle seit Cronenbergs Existenz irgendwie träumen. So. Come here, you get my mind. Do you fall, do you fly? Like a pencil I can hide. The thing is so that's blind.
Glaubst du, dass die Hochschulen irgendwie jetzt auch so das übernommen haben oder dass da versucht wird, so zu zentralisieren, was früher so die Szene gemacht hat?
Nee, also nach wie vor glaube ich, dass in dem Bereich der Individualist immer stärker bleiben wird, weil er keine Geheimnisse verraten muss. Das ist eines der großen Mysterien, aber das ist so. Der Individualist im Computerwesen, wenn er einmal einen Trick hat, dann hat er den Trick. An der Uni verrät er ihn sofort. So, und das macht der Individualist nicht. Wenn man zum Beispiel sieht, das ist ja auch auf kommerzieller Ebene so. Ich habe heute das gelesen, einen Bericht über einen ganz jungen Kerl, der hat dieses Spybot geschrieben, sitzt hier irgendwo in Deutschland, hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass es nicht fair ist, irgendwie für eine kleine Applikation irgendwie Geld zu verlangen. Hat es ins Netz gestellt und man kann da weltweit 50, 60 Millionen User haben es runtergeladen, unter anderem ich auf meinen Laptop und auch hier im Büro haben wir es überall drauf. Und man kann über einen kleinen Button dem halt ein paar Euro spenden oder ein paar Dollar und jeder Tausendste hat einen zweistelligen Betrag gespendet, also bei 50, 60 Millionen. Also letztendlich hat sich da auch Ehrlichkeit ausgezahlt. Aber ich will nur sagen, irgendwie Einzelne bleiben da immer stärker, weil sie auch eine andere Motivation haben, die das Geld machen, ist nämlich die des Ruhmes eigentlich. Und Ruhm innerhalb der Computerszene ist nach wie vor natürlich eine Riesensache. So. Hält zwar manchmal nicht lange, aber ist.
Yeah, go ahead, run, motherfuckers! Run! Yo, punk pussy ass motherfuckers! That's right! Go tell somebody you saw something! I'll come back for all you monkey motherfuckers! Yo, pussy ass punks! Yeah, that's right.
Punk ass. So eine Entwicklung, die es auch gibt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz neu ist, aber die jetzt erst aufgrund der hohen Prozessorenleistung und der Dichte von Netzmöglichkeiten gestellt wurde, ist, was passiert zum Beispiel bei einem Spiel, das heißt Project Entropia, so geht auf die Homepage mit Bindestrich und DE oder COM oder jeder Länderkennung eigentlich, wo im Spiel ein reeller Cashflow integriert wurde. Was so viel heißt wie bei anderen Spielen, da kann man halt seine virtuelle Waffe vielleicht halt mal auf eBay versteigern. Das wurde insofern halt quasi in das Spiel integriert, das heißt, da ist ein richtiger Cashflow, das heißt, die Währung des Planeten Kalypso, auf dem das Ganze spielt, die steht in direktem Wechselkurs zu realen Währungen. Und man kann dann sozusagen da auf dieser Welt mit dieser Währung kaufen und verkaufen, was natürlich zur Folge hat, dass die Möglichkeit besteht, virtuell zu arbeiten. Also sprich, jemand tut ein Vierteljahr jeden Tag am Rechner 8 Stunden Steine klopfen da auf dieser Welt und baut sich dann ein Haus auf dieser Welt mit diesen Steinen, investiert ein paar Euro halt, um sich irgendwie halt irgendwo was zu kaufen, was er halt für sein Haus braucht. Und dann ist das Haus fertig und dann kommt ein anderer und sagt so, du super, ich brauche ein Haus, verkauf mir noch dein Haus und dann kannst du das dem verkaufen, weil du hast ja selber dran gearbeitet, ist ja dein Haus, hast das Grundstück gehabt und so weiter und verkaufst ihm das Haus vielleicht für, sagen wir mal, $20,000. So. Mhm. So, zack.
That shit over there was a waste of time.
Fish me a 20, Dad. You don't be pulling them 20s.
Said it was a waste of time, boy. Time ain't money, no matter what those stupid morons who eat that kind of shit up may try and tell you. Anything lost can be found again, except for time wasted.
Aber erinnert dich jetzt nicht an Toy Wars, so Mitte der 90er Jahre? Also.
Ja, oder an Adeline noch viel mehr. Ja klar, natürlich. Ich meine, letztendlich haben die guten Geschichten über die Zukunft haben immer auch ihren Kern wahres Trenne gehabt. Ich meine, letztendlich lassen diese Idee, die da jetzt in Project Entropia steckt, ich habe das Glück gehabt, da irgendwie so ein paar Veteranen des Spiels, was es seit 95 gibt, irgendwie kennenzulernen. Das ist eine dänische Firma, glaube ich, die heißen Mind Arc. Haben sich voll und ganz auf das Spiel konzentriert, da stecken mittlerweile so mehrere zig Millionen Dollar auch Entwicklungskosten drin. Weltweit spielen es 140, 150, 60.000 Leute, sowas in der Form. Aber stell dir mal vor, zum Beispiel John, der hat einen Song gemacht und John hat den Leuten von Project Entropia angeboten, dass sie doch seinen Song nehmen können und sollen doch bitte auf dem Marktplatz von New Haven, der Stadt in Calypso, die Musicbox aufstellen, auf der sein Song läuft. So. Jetzt steht die Musicbox und der Song wird da abgespielt und so weiter. Demnächst wird ein Download-Bereich draus, wo man dann gegen Währung sozusagen Songs runterladen kann. Ja? Von verschiedenen Künstlern, die da sich zum Beispiel vorstellen. Oder DJs, denen ihre DJ-Sets auf CD, die am Abend vorher im Nachtclub von New Haven aufgelegt haben für die virtuelle Gemeinde, wo es mittlerweile schon Leute gibt, die virtuell mehr Geld für Klamotten ausgeben als in Realität.